HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren, 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 immer wieder Autofahren.
Das Auto bedeutet für mich Freiheit, Unabhängigkeit.
Ich bin auf das Auto angewiesen.
Unerlässlich.
Ja, bin ich ganz Frau. Ich liebe mein Auto.
Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren.
Es ist bekanntermaßen so, dass das Statussymbol Auto etwas angeschrammt ist.
Das ist ein Gebrauchsgegenstand.
Ich kann heute nicht mehr in einem Verbrenner sitzen, weil es mir vorkommt wie ein Traktor.
Das ist ein Dieselfahrzeug, das kommt mir mal vor wie Steinzeit.
Es geht um beschleunigte Umstellung auf Elektrofahrzeuge.
Bremsen.
Man hat eine falsche Politik gemacht. Wir haben kein Nachfrageproblem bei der E-Mobilität. Wir haben ein Technologie- und Angebotsproblem.
The world is going mobile.
Die Welt wird mobiler. Und Entschuldigung, nicht Automobil, sondern Smartphone-mobil.
Viele sind natürlich Ankündigungen und die kann man jetzt noch nicht kaufen.
Wir haben verstanden und wir werden liefern.
Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren, Autofahren.
Morgen beginnt sie wieder, die heilige Messe der Automobilkultur. Die Bundeskanzlerin kommt zur Eröffnung der IAA, obwohl sie doch im TV-Duell gesagt hatte, dass sie stocksauer sei auf die deutsche Autoindustrie. Diese Messe kurz vor der Bundestagswahl wird anders sein als in früheren Jahren. Der Dieselskandal, die drohenden Fahrverbote in Ballungszentren und die Debatte über den Umstieg auf Elektroantrieb wird sie prägen. Die Stimmung in der Branche ist mies, aber dennoch, Abertausende werden sich wieder durch die Messehallen in Frankfurt schieben, um die neuesten Modelle zu bestaunen und die vielen Autostudien, zum Beispiel von mehr oder weniger autonomen Fahrzeugen und Elektroautos, die aber alle noch nicht marktreif sind. Noch so ein Kritikpunkt an der deutschen Autoindustrie. Wir wollen heute Abend aber keinen Blick unter die Motorhaube werfen, das machen ja alle, sondern tiefer. Wir versuchen einen Blick in die Seele der deutschen Autofahrer. Das Auto, eine Beziehungskiste, so heißt unsere Sendung heute. Manchmal verhalten sich Autofahrer halt irrational, unvernünftig, aber frisch Verliebte tun das auch. Und sind nicht diese Augenblicke im Rückspiegel betrachtet manchmal auch die schönen im Leben? Und wenn sich eine alte Beziehung ändert, weil sich die Zeiten ändern, sucht man sich dann gleich ein neues Modell oder bleibt man der alten Liebe treu? Beginnen wir mit der heilen Autofahrerwelt. Diese Männer hier, die werden ihrer Liebe immer treu bleiben. Ihre Liebe ist rot, Ferrari-rot. Carsten Gohlke hat ein paar hessische Ferrari-Fans getroffen.
Helmut Eberlein ist auf dem Sprung zu den Feierlichkeiten auf dem Hockenheimring, auf dem schwarzen Pferd nach allen Regeln der Kunst gehuldigt werden soll.
70 Jahre Ferrari, ein Riesenevent. Und wir als Ferrari-Klassiker, Officina, also wir sind berechtigt, klassische Ferraris zu zertifizieren, zu restaurieren. Wir haben dort einen speziellen Pavillon, stellen wir klassische Ferrari aus in Zusammenarbeit mit Ferrari.
Eberleins Herz schlägt schon seit vielen Jahren für die edlen Karossen mit unbändiger Kraft unter der Haube. Und so ist es heute auch kein Wunder, dass er sein Leben ganz und gar der Marke aus Maranello verschrieben hat.
Wenn Sie daran denken, 1947 hat Ferrari einen 1,5 Liter Motor mit 12 Zylinder hervorgebracht. Das war damals eine Riesensensation. Aber das Auto hatte dann damals 180 PS und das war ein Wahnsinn. Und also meine Begeisterung entspringt halt der Begeisterung für Klassiker, aber auch bis hin zur Moderne.
Aber ich bin dennoch geschockt. Eberleins Wagen prangt statt in erwartetem Rot in unerwartetem Gelb. Ich oute mich als Unwissender und Eberlein lacht.
War eigentlich die Farbe von Modena, Maranello, eine Region. Und das war die Farbe Gelb. Und so ist eine starke Verbindung von der Farbe Gelb zu Ferrari.
Es ist schon eine ganz besondere Klientel, die sich in seinem Autohaus nicht nur umschaut, sondern auch kauft. Kein Wunder, bei Preisen bis zu 500.000 Euro für einen einzigen Sportwagen. Dass gerade so viele Hessen sich für einen Ferrari begeistern können, wundert den Autohausbesitzer und anerkannten Experten für Klassiker aus der italienischen Edelschmiede kaum.
Ganz Hessen bietet eigentlich so viele wunderschöne Straßen, ein bisschen in den Taunus rein, Westerwald, also wo man einfach sich austoben kann, beschleunigen, Sound aus der Kurve raus. Das sind natürlich alles Dinge, die einen Riesenspaß machen.
Schließlich ist nichts langweiliger, als mit einem Sportwagen immer nur geradeaus zu fahren. Dann steigt der großgewachsene Helmut Eberlein in seinen gelben Sportwagen mit dem schwarzen Pferd im Emblem.
Man dreht zuerst den Zündschlüssel rum. Da gibt es ein leichtes Tickern der Benzinpumpe. So, jetzt der Benzindruck aufgebaut. Und dann gibt es zwei, dreimal Pumpen mit dem Gaspedal. Und den Schlüssel rum. Und dann ist er da. Ist er da? Man hört die 12 Zylinder, ne?
Ja, dieses Geräusch ist für jeden Ferrari-Fan Adrenalin pur. Es sei denn, er steht im Stau. Das ist dann natürlich die Höchststrafe und zwar nicht nur für Raser. Stau, das war am Sonntag auch der Titel des Tatort in der ARD. Mit über 9 Millionen Zuschauern ein Riesenerfolg. Es war ein wunderbares Kammerspiel. Und wie man hier leicht hören kann, es spielt in Stuttgart.
Eigentlich ist das ganz schön tragisch, wenn man drüber nachdenkt.
Es ist doch furchtbar, wie die Leute durch ihr Leben hetzen. Immer am Schaffen, immer in Eile.
Ja, das kenne ich.
Man verpasst doch so die wenige kostbare Jahr, wo die Kinder noch so klein und so drollig sind. Das ist so schnell vorbei. Während die Leute immer auf dem Gaspedal steht und mit starrem Blick geradeaus auf der Überholspur irgendwo hinraset und selber gar nicht wisset, wohin eigentlich. Oder sie steht im Stau. Oder beides. Mit Vollgas im Stau.
Mit Vollgas im Stau, damit hat die junge Erzieherin das Thema auf den Punkt gebracht. Dietrich Brüggemann schiebt das Drehbuch zu Stau und er führte Regie. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Was fanden Sie an diesem Phänomen Stau so spannend, dass Sie einen ganzen Krimi daraus gestrickt haben?
Oh, da gefällt einem ganz viel ein. Es ist zunächst an der Stelle, wo der Film spielt, visuell sehr schön. Man guckt da auf diese glitzernde Stadt Stuttgart runter. Und man kommt keinen Zentimeter voran, aber man steht da vor diesem tollen Panorama, diese Mischung aus Weitblick und gefühlter Freiheit und gleichzeitig eingeschlossen sein. Eine sehr schöne Diskrepanz, in der man Leuten sehr nahe kommen kann. Und ohnehin im Stau stehen ist ja das Sinnloseste, was man überhaupt machen kann. Also da bekommen Leute an ihre Grenzen.
Es sind in der Tat ästhetische Bilder, weil man dann so das Glitzern der Stadt in der Ferne sieht. Also Sie finden im Stau eine gewisse Ästhetik sogar?
Na klar, das ist also auch, es ist nicht nur eine Ästhetik, es ist auch, macht ja was mit einem, wenn man vor so einem großen Panorama steht, in das man eigentlich reinfliegen würde. Da ist diese Gefängnisartigkeit der Situation, es wird doch quasi noch verhöhnt durch dieses Panorama.
Normalerweise stehen die Menschen im Stau und sie bleiben in ihrem Auto sitzen, jeder für sich. Hier aber dauert es länger, die Leute steigen aus und lernen sich sogar kennen. So entstehen dann kleine Geschichten in dem Tatort. Haben Sie selbst so mal was Ähnliches erlebt mal?
Na klar, also. Und dass man in irgendeinem Stau steht, so ab einer halben, dreiviertel Stunde, nach einer ganzen Stunde steigen Leute einfach aus und fragen sich gegenseitig nach Feuer und zeigen sich auch an Handys, wo lange der Stau noch ist und so weiter. Das ist ja ein Alltagsphänomen. Habe ich schon öfters überlebt. Im Sommer auf irgendwelchen italienischen Autobahnen kommt es dann zu spontanen Verbrüderungen zwischen Landsleuten und im Winter hatte ich sowas auch mal, bei einem großen Schneechaos, wo auf einmal alles nur nach einem Schneckentempo ging. Irgendwann ist es halt dunkel, dann dreht man im Auto Musik auf und fängt an, auf der zugeschneiten Überholspur Walzer zu tanzen. Kann man einfach mal machen.
Haben Sie das gemacht? Gewalzer getanzt auf der Autobahn?
Das war so ein Auto mit 4 Leuten, wo wir auf dem Weg waren zu so einer Redaktionssitzung. Ja, das haben wir dann einfach mal gemacht.
Wie verändern sich die Menschen, wenn sie länger im Stau stehen?
Ja, die werden ungeduldig und werden wütend und werden irgendwann. Es gibt diesen Moment, wo der Geduldsfaden reißt. Man hat irgendwie eine Stunde oder zwei und man fügt sich in sein Schicksal und weiß, man kann eh nichts machen. Aber irgendwann auf einmal wird man sauer. Das kennt jeder von sich selber. Irgendwann denkt man, nee, das kann jetzt einfach nicht sein. Dann wird man wütend und die Wut richtet sich dann halt irgendwo hin, auf den der gerade daneben ist.
Auch das passiert in diesem Tatort. Es geht um Fahrerflucht mit Todesfolge. Der Täter muss noch irgendwo im Stau stehen. Deshalb geht der Kommissar von Auto zu Auto, setzt sich für die Ermittlungen auf den Beifahrersitz der Verdächtigen. Und dabei taucht er immer in eine völlig neue Welt. Und also so der Innenraum eines Autos, der hat was sehr Intimes, oder?
Ja, natürlich. Das ist ja so ein erweitertes Wohnzimmer oder auch so ein erweiterter. Ja, das, was man im Kopf hat, hat man irgendwie auch im Auto. Also man guckt eigentlich auch an Leute rein, wenn man in Autos reinguckt.
Der Stau ist ein Spiegel der Gesellschaft, kann man das sagen? Die Topmanagerin mit ihrem Fahrer kommt genauso wenig voran wie der frustrierte Rentner oder die gröhlenden Kerle, die zum Junggesellenabschied wollen.
Ja, der Stau macht alle gleich, aber wir wollten jetzt keinen akademischen Querschnitt der Gesellschaft machen, sondern es ist einfach so ein Griff in so eine volle Wühlkiste und man schaut, was man so in der Hand hat. All diese Leute gibt es und all diese Leute, die haben... Ja, mal alle gemeinsam Nenner, sie sind alle irgendwie in Eile, weil nur dann ist ja im Stau stehen interessant, wenn man irgendwo hin will.
Das Ganze spielt in der Autostadt Stuttgart vermutlich kein Zufall. Haben die Menschen da ein besonderes Verhältnis zu ihrem Auto?
Haben sie tatsächlich, ja. Also diese ganzen Schwaben-Klischees von Heiligsblechle, muss ich einfach sagen, ich habe davor schon anderen Filme dagegen gedreht und bei dem Film standen wir dann so im Stau und da dachte ich mir, das wäre doch mal ein Filmthema. Also ich bin auch Teil meiner Jugend da verlebt. Das ist leider wirklich, trifft man einfach immer zu viele Leute, die wirklich lebende Klischees sind und tatsächlich sagen hier, nicht mal Heiligsblechle, bitte, da dürfen Sie jetzt nichts dran machen. Und die dann ihr Auto wirklich wienern und pflegen wie so ein Heiligtum. Ja, das gibt's, aber in meinem Stuttgart, Kessellage ist sehr eng, die Gegend ist sehr zersiedelt und durch die ganze Industrie, da wahnsinnig viele Menschen und die müssen halt morgens alle zur Arbeit und abends wieder zurück und einige machen das im Auto und dann ist Stau.
Man sollte dann davon ausgehen, wenn die da so viel Erfahrungen haben, gehen Stuttgarter gelassener um mit dem Stau?
Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, da sind Menschen sich überall irgendwo ähnlich.
Und ausgerechnet in Stuttgart könnten dann im nächsten Jahr möglicherweise die ersten Fahrverbote für alte Dieselautos drohen. Manch ein Mercedes-Mitarbeiter könnte mit seinem eigenen Auto nicht mehr in die Innenstadt fahren. Was macht das denn mit den Leuten?
Da kann ich jetzt keine Prognosen treffen. Das ist ein schwieriges Gelände. Also da sollen die Leute, nachdem der ganze Stuttgarter Mittelstand auch mal seine Holzheizungen abstellen. Die machen genauso viel Feinstaub.
Würden Sie sagen, dieser Tatort ist ein Roadmovie oder eher das Gegenteil?
Ja, es ist ja quasi die Antithese eines Roadmovies, also der Antipode. Es gibt auch eine Road, aber es bewegt sich halt nichts. Also in dem Sinne kein Movie. Ja, aber der Vergleich ist schön, ja.
Was fahren Sie selbst für ein Auto?
Ich fahre einen steinalten, also 30 Jahre alten Porsche 924 S. Das ist das Billig-Einstiegsmodell der Firma Porsche aus den 80ern.
Das ist vermutlich für Sie mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Mögen Sie Ihren alten Porsche?
Ich mag den sehr gerne, aber es ist kein schöner, gepflegter Wochenend-Oldtimer. Nee, es ist einfach das Auto, mit dem ich fahre. Und man wird dann auch zum Schrauber, man hat dann auch Zugang zu so einer Szene irgendwann und kennt die Leute, die sich da alle auch untereinander kennen und verkehrt auf irgendwelchen Schraubergaragen. Das ist ein interessanter Einblick in die Welt und ich fahre den aber auch nicht viel, also in der Stadt finde ich, Autofahren ist einfach sinnlos, ich fahre in der Stadt Fahrrad und zwar immer.
Und wann benutzen Sie dann Ihr Auto noch?
Na, wenn man raus will in die weite Welt, da gibt es ja auch genug Gelegenheiten, noch mal schnell in die Ostsee oder zu Freunden aufs Land oder auf große Fahrt im Sommer, auf den Balkan oder sonst wohin.
Werden Sie dann als Porsche-Fahrer manchmal auch missliebig beäugt nach dem Motto, was fährt der denn da für eine Benzinschleuder?
Nö, das Auto ist alt genug, dass dieser interessante Effekt sich einstellt, dass man alte Autos einfach immer sehr lieb hat. Also alte Autos sind einfach immer komplett mit positiven Emotionen besetzt. Und auch mit dem Auto, ich bin kreuz und quer beim Balkan gefahren, so Bosnien, Kroatien, Serbien, ich hätte ein Kilo Koks hinten drin haben können, keinen interessiert, alle Grenzen, aber nur, oh, what is this car, it's 4-cylinder engine, oh, what year is this, Porsche? Also das ist ruft großes Interesse hervor.
Und den Impuls, ein ökologisch korrektes Hybridauto oder gar ein Elektroauto zu fahren, den gibt es bei Ihnen nicht?
Ökologisch korrekt ist es einfach, alte Geräte möglichst lange laufen zu lassen. Das ist das Allernachhaltigste. Für jedes Jahr, wenn ich mein Auto länger fahren muss, ein Auto nicht für mich gebaut werden und tonnenweise Ressourcen und Energie ohne Ende, die dann einfach nicht in ein neues Auto reingesteckt wird, weil ich mein altes weiterfahre. Außerdem, das macht man sich immer nicht so klar. Also auch was dieser Akku für ein Elektroauto, was der an Energie und seltenen Rohstoffen frisst. Also das Nachhaltigste, was man machen kann, ist einfach alte Sachen immer wieder reparieren. Aber wir leben natürlich in der Kultur des Kommerzes und des Kapitalismus, wo halt immer auch die Industrie ihre Sachen bauen und absetzen muss. Weiß auch keiner genau, wie man das machen sollte, wenn man damit mal aufhören würde.
Der Regisseur Dietrich Brüggemann, Glückwunsch nochmal zu diesem wunderbaren Tatort und vielen Dank für das Gespräch. Der Stau ist also eine Nervenprobe für die Autofahrer, das ist die eine. Und jetzt kommt die nächste, genau der umgekehrte Fall. Man würde ja gerne parken, aber man kann es leider nicht. Dieses Problem kennt jeder, der keine eigene Garage hat. Man kommt nach einem langen Tag nach Hause, man will eigentlich nur noch auf das Sofa. Doch man dreht Runde um den Block, weil in dem ganzen Viertel kein Parkplatz mehr frei ist, selbst im Parkverbot findet man keinen Parkplatz mehr. Ann-Kathrin Hochstadt kennt das und Herbert Grönemeyer natürlich auch.
Ich drehe schon seit Stunden, hier so meine Runde. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Du sitzt bei Kaffee und Kuchen und ich muss weitersuchen.
Was Herbert Grönemeyer schon 1984 besungen hat, gilt heute fast noch mehr. Ich bin im Frankfurter Nordend unterwegs. Fragt man die Anwohner, ist es hier besonders schlimm. Die Straßen sind eng. Überall ist Tempo 30 angesagt. Links und rechts stehen die Autos. Tür an Tür. Und dazu noch Autos, die mitten auf der Straße plötzlich anhalten, weil vor ihnen demnächst vielleicht ein Parkplatz frei wird. Das Verkehrschaos ist fast schon vorprogrammiert. Ich atme lieber nochmal durch. Olivier Petri ist schon gleich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Im Sommer immer. sagt er.
Gut, ich fahre prinzipiell nicht mit dem Auto zur Arbeit, weil ich das nicht mag. Eben wegen Stau und Parkplatzsuche, das ist nervig.
Carsharing wäre zwar auch eine Alternative, ist hier im Viertel aber noch nicht wirklich angekommen. Und sogar die Stadt rät den Anwohnern, auf öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder umzusteigen. Auch Kai Fischer fährt nur mit dem Auto, wenn es außerhalb zur Arbeit geht. Ansonsten bleibt es auf den einmal eroberten Parkplatz stehen. Das ist auch für mich nachvollziehbar. Auf die Parkplatzsituation in ihrem Viertel angesprochen, nickt und lächelt sie.
Ich habe ein kleines Auto gekauft, weil es jeden Tag die gleiche Herausforderung ist. Zu der Tageszeit, zu der ich momentan einen Parkplatz suche, geht es noch. Aber ich würde sagen, so ab 5 ist es wirklich eine schwierige Sache. Wir wohnen jetzt in einer Ecke, wo gerade was umgebaut ist und noch Parkplätze entfernt wurden, plus irgendwie so Kurzzeitparkplätze, also Parkplätze umfunktioniert worden sind, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, aber das erschwert die Sache noch.
Auch mir geht es ähnlich. Wenn es nur in der Stadt hin und her geht, fahre ich nicht mit dem Auto. Das ist es mir nicht wert und ich habe schon zu oft verzweifelt nach einem Parkplatz gesucht. Manches Mal bin ich abends nach der Arbeit minutenlang durchs Viertel gekreuzt, bis dann jemand zufällig weggefahren ist. Da rechnet man besser gleich die Fahrzeit plus eine halbe Stunde für die Parkplatzsuche. Zu was für Problemen das dann führt, das hat dieser Autofahrer am eigenen Leib erfahren.
Einen Termin zum Friseur gehabt, sieht man noch vielleicht. Sieht schrecklich aus im Moment. So ist es, wenn man vom Friseur kommt. Und ich habe eine halbe Stunde Parkplatz gesucht. Und bin eine halbe Stunde zu spät gekommen und deswegen hat er mir die Haare so schnell geschnitten. Und deswegen sieht es so aus, wie es aussieht.
Frau Gissel hat es besser getroffen. Sie hat sich 2011 eine Eigentumswohnung gekauft. Ein Parkplatz war direkt mit dabei. Deswegen ist sie, was die Parkplatzsuche in ihrem Viertel angeht, mittlerweile recht entspannt.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei, also da man ja in der Regel 2 Autos hat, ist natürlich ein Stellplatz im Prinzip zu wenig. Aber es geht. Wir haben ja einen Parkausweis dann noch, Anwohnerparken und... In der Regel findet sich schon immer mal was.
Für das von Frau Gissel angesprochene Anwohnerparken wurden ringsherum Schilder aufgestellt. Parken nur für Anwohner von abends bis morgens ist dort markiert. Die Anwohner müssen sich dafür für Geld einen Parkausweis bei der Stadt holen. Aber ein Parkplatz ist damit nicht garantiert, denn auch Besucher stehen auf den Plätzen. Denn irgendwo muss das Auto schließlich abgestellt werden. Das wiederum ärgert die Anwohner, wie Susanne Drexler, die sich dann häufig in Halteverbote stellen. Sie hat aber inzwischen gelernt, damit umzugehen.
Man nimmt es irgendwo hin, man nimmt auch ein paar Strafzettel hin. Die Leute, die hier aufschreiben, die sind eigentlich nett. Also da hat man schon das Gefühl, dass die nicht gleich hinrennen und sagen, hurra, da steht an dem Parkausweis, die wissen auch, was Sache ist. Und die wissen auch, dass zu wenig Plätze sind. Und wenn ich in der Stadt wohne, dann kann ich nicht erwarten, dass ich überall vor der Türe parken kann. Aber eben solche Sachen, die ärgern mich. Wenn ich jedes Mal, wenn ich halt sehe, dass hier rechts und links, das sind einfach die Parkplätze weggenommen worden, ohne jeglichen Grund.
Am Ende bleibt die Gewissheit, zumindest ist man nicht alleine, auch wenn der Puls schon mal auf 180 klettert. Ich fahre dann jetzt mal lieber raus aus der Parklücke. Hinter mir staut es sich schon wieder.
HR2 Kultur, der Tag, das Auto, eine Beziehungskiste. Diese Beziehung hat so ihre Höhen und Tiefen. Alle Abgründe des menschlichen Daseins kann man auch im Auto finden. Liebe, Tod und Leidenschaft. Ohne Autos gäbe es kein Roadmovie, logisch. Und auch in der Literatur gibt es das inzwischen. Die Road Novel ist ein recht neues Genre. Ein Beispiel dafür haben wir rausgesucht. Wir hören heute ein paar Ausschnitte von Albrecht Selge, Die trunkene Fahrt.
Der Rosenkranz schaukelte. Auch Zwantula und Hibiskus begannen zu rauchen. Der Panda war im Nu verqualmt. Sie aschten in Hibiskus' linke Hand. Hibiskus hatte sie ihm hingehalten, als Zwantula sich gefragt hatte, wo er hinaschen sollte, da sich die Fenster hinten nicht öffnen ließen. Was? In ihre Hand? Ja, kein Problem. Und die Kippen? Her damit! Gasser streckte die Hand nach hinten. Er kurbelte das Fenster einen Spalt auf und warf sie raus. Dann nahm er ein Feuerzeug und zündete sich eine neue Goloise an. Gab es im Fiat Panda keine Zigarettenanzünder? Wenn Zwantula sich zur Seite drehte, sah er Tropfen und Schlieren auf der Scheibe und dahinter nur schwarz. Aber Hibiskus erspähte auf seiner Seite den bevorstehenden Sonnenaufgang. »Sehen Sie, der Lichtstreif über der Pfischspitz, wunderschön!« Gasser beugte sich, ohne zu verlangsamen, über den leeren Beifahrersitz zum Fenster und murmelte, »Dem!« »Was?« »Dem Pfischspitz. Spitz ist Maskulinum. Hast recht. Der neue Tag am Horizont metaphysisch.« »Herrlich«, sagte Hibiskus. »Mystisch«, sagte Gasser. »Großartig. Superschön. Delphisch. Außerdem gut, dass es aufgehört hatte zu regnen. Bei Regen kann ich schlecht sehen. Aber da, sehen Sie mal, was da ist. Immer noch ein Stern mitten im Sonnenaufgang. Der Abendstern.
Haha, Hibiskus, das ist doch der Morgenstern. Zwantula sah überhaupt nichts. Er hätte sich den Hals verrenkt und seinen Kopf Hibiskus quasi auf den Schoß legen müssen, um rechts rauszuschauen. Der Panda war zu eng, das Dach zu niedrig, das Fenster zu klein. Auch nach der nächsten Kehre, als sie in die andere Richtung fuhren, sah er den neuen Tag nicht. Jetzt waren die Bäume zu hoch und zu dicht.
Solche Gespräche also führen Menschen in einem Fiat Panda. In einem leise surrenden Elektromobil stellt man sich das irgendwie anders vor. Passt nicht so wirklich, oder? Also gucken wir uns mal an, was uns die Autoindustrie für die nahe Zukunft verspricht. Denn darum geht es ja vor allem auf der IAA in Frankfurt. Conny Bechstedt wollte vor allem wissen, wie präsentieren sich denn eigentlich die deutschen Automanager in diesem Jahr auf der IAA? Schuldbewusst in Sack und Asche? Oder selbstbewusst wie eh und je. Sie beginnt ihren Rundrand am Stand von BMW.
Sie werden sich fragen, was ich hier tue. Das habe ich mich bis vor kurzem auch gefragt.
Hajo Schumacher, sonst Politikjournalist aus Berlin, sitzt mit dem Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger auf der Bühne. Das Ganze hat ein bisschen was von Stuhlkreis. Dann geht's los. Nach einigen eher harmlosen Fragen, welches das erste Auto von Krüger war und ob er sich mehr Unterstützung von der Bundeskanzlerin wünscht, geht's ran ans Eingemachte. Krüger bleibt entspannt.
Wir haben an den Fahrzeugen nicht manipuliert. Wir haben Diesel, die sind sauber und die sind die besten dieser Welt.
Als das dann klargestellt ist, gibt's doch noch Show. Und die Ankündigung, bis 2025 wird es bei BMW 25 elektrifizierte Fahrzeuge geben, 12 davon rein elektrisch. Auch bei Mercedes ist die Zukunft elektrisch. Vorstandschef Dieter Zetsche kündigt an.
Bis 2022 werden wir das gesamte Mercedes-Portfolio elektrifizieren. Das bedeutet, dass wir unseren Kunden in jeder Mercedes-Baureihe mindestens eine elektrifizierte Alternative anbieten werden.
Dann nachdenkliche Töne. Vertrauen sei durch den Dieselskandal verloren gegangen. Wir müssen das Vertrauen wiedergewinnen, sagt Zetsche und ist sicher, wir sind Teil der Lösung des Problems. Dann Show, ein bisschen Musical. Und wir sehen den Smart Vision EQ und blicken in die Zukunft elektrisch, digital, selbstfahrend.
Hey Mom, how are you?
Mit diesem schöne Weltgefühl gehe ich zu VW und erlebe einen Zeitsprung.
1976. Ein neuer automobiler Lebensstil wird geboren.
Die Rede ist vom Golf GTI. Und der bekommt Geschwister. Polo GTI, Up GTI. Und dann gab es noch ein Versprechen. Bis Ende 2018 wird VW das vielseitigste SUV-Programm in der Firmengeschichte haben. Und aufs Stichwort fährt der T-Roc auf die Bühne, der neue Crossover. Auch in Halle 8 bei Opel kommt ein SUV vorgefahren.
Meine Damen und Herren, los geht's mit dem neuen Opel Grandland X, dem dritten Mitglied unserer neuen X-Familie.
E-Mobilität, ja, das können wir auch, meint Opel-Chef Michael Loscheller. Reue, Entschuldigung oder Demut? Fehlanzeige. The show must go on.
Also, wenn man das hört, dann bekommt man den Eindruck, die intellektuelle politische Debatte über Auto und Mobilität und der Wunsch der Kunden, das sind offenbar zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Wir vertiefen das mit und fragen einen Meinungsforscher. Robert Vollmer ist Bereichsleiter für Mobilitätsforschung am Infas-Institut in Bonn. Schönen guten Abend, Herr Vollmer.
Schönen guten Abend.
Welches Auto will der Deutsche?
Der Deutsche will ganz unterschiedliche Autos. Wir haben sicherlich nach wie vor noch Zielgruppen, die diese Autobegeisterung, von der wir ja gerade gehört haben, teilen. Aber das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Darunter liegen andere Bedürfnisse. Das ist ein sehr pragmatisches Verhältnis zum Auto, einem Auto, was mich praktisch von A nach B bringt und nicht unbedingt immer das allerneueste Sportwagenmodell sein muss.
Sehr spannend finde ich die Diskussion um diese SUV, auch gerne Hausfrauenpanzer genannt. Also viele lästern drüber, dennoch sind sie sehr beliebt. Wie erklären Sie sich das?
Diese Autos versprechen ja ein bisschen was von dem pragmatischen Autozugang, den ich gerade sagte. Sie sind oft ein bisschen höher, sie schützen einen vielleicht zumindest subjektiv ein bisschen mehr im Verkehr, sie bieten einem mehr Überblick. Sie haben für bestimmte Zielgruppen, dann sind wir wieder bei den passionierten Autofahrern, mit Sicherheit auch das Auto als Statussymbol ein bisschen abgelöst, was in früheren Zeiten vielleicht die Oberklasse-Limousine gewesen ist. Aber wie gesagt, sie haben auch eine ganze Menge praktischer Vorteile und das führt dann dazu, dass dort die Verkaufszahlen massiv steigen. Da haben also die Autohersteller nach wie vor irgendwie das richtige Gespür. Wenn ich auf die aktuellen Zulassungszahlen sehe und die Bestandszahlen sehe, dann haben diese Autotypen gerade die 2-Millionen-Grenze überschritten und nehmen nach wie vor, je nachdem wie man das abgrenzt, zwischen 10% und 20% in ihrem Anteil von Jahr zu Jahr zu.
Also das ist aus der Sicht der Autohersteller richtig, dass sie auf dieses Autotyp, auf diesen Autotyp setzen?
Zumindest was die Verkäufe angeht. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich auch viele Verbraucher, die auf ganz andere Dinge gucken, über die jetzt viel diskutiert wird, auf Verbrauchszahlen gucken, ein ökonomisches Auto haben wollen, was irgendwie sie möglichst wenig Geld kostet und trotzdem praktisch ist. Praktisch heißt dann in dem Fall, dass es eben 4 Türen hat, auch Mitnahmemöglichkeiten bietet und kein Verzichtmobil sein soll.
Verzichtmobil ist ein interessanter Begriff. Was ist ein Verzichtmobil?
Ein Verzichtmobil war möglicherweise das Elektroauto in seiner Anfangsphase, als es das Licht der Welt erblickt hatte, wo man es ja eher mit einem zweisitzigen kleinen Auto assoziiert hat und nicht das war, was ich gerade sagte, also ein praktischer Zugang zu einem Alltagsgegenstand, der einem die entsprechenden Vorteile bietet, sondern möglicherweise eher zugespitzt formuliert ein motorisierter Kinderwagen war, wie ich das einmal gehört habe. Und dann eben von der Idee ein bisschen diskreditiert ist. Da kann man aber sicherlich, und solche Dinge sind vielleicht noch ein bisschen zu weit weg und für Verbraucher, die darauf warten, noch immer zu lange jetzt darauf warten, müssen noch zu weit entfernt, aber das Volksauto, das diese Vorteile bietet und elektrisch fährt, ist mit Sicherheit etwas, was inzwischen die Verbraucherinnen und Verbraucher interessiert.
Ist das Auto noch ein Statussymbol oder ändert sich das gerade?
Das ist ein bisschen eine Generationsfrage. Wir haben nach wie vor diejenigen von uns, die in mittleren oder älteren Generationen inzwischen angekommen sind, die ganz oft auch sehr automobil geprägt mit dem Auto als Statussymbol im Elternhaus und in der eigenen Jugend aufgewachsen sind. Das schüttelt man nicht so recht ab. Entsprechend reduziert sich das aber bei jüngeren Menschen, vor allem wenn ich in einer Umgebung wohne, wo ich auf das Auto möglicherweise gar nicht mehr angewiesen bin, weil ich gute alternative Verkehrsmöglichkeiten habe. Trotzdem bleibt das Auto auch, wenn diese Menschen älter werden, möglicherweise einfach ein praktischer Alltagshelfer. Und wir sehen es, dass spätestens dann, wenn meine Familie größer werden, Kinder da sind, möglicherweise das Auto eben dann plötzlich auch den Platz vor dem Haus findet, anders als das vielleicht in der Ausbildungszeit oder in der Berufsanfangszeit ohne Familie häufig noch der Fall gewesen.
Aber das ist dann eine pragmatische Entscheidung, nicht mehr so eine Liebesentscheidung für das Auto, oder?
Die passionierten Autofahrer gibt es natürlich auch in dieser Zielgruppe, also auch bei den Jüngeren gibt es Menschen, die Benzin im Blut haben, aber der Anteil sinkt mit Sicherheit und der pragmatische Blick, der praktische Blick auf eben ein verbrauchsarmes Auto, das mich gut durch meinen Alltag bringt und zuverlässig ist, der nimmt immer mehr Stellenwert ein.
Vielleicht muss man auch nicht zwischen Generationen unterscheiden, sondern mehr zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Ist das der entscheidendere Unterschied heutzutage?
Spielt zumindest bei den jüngeren Generationen eine große Rolle, wenn sie einfach die Möglichkeit haben, sich relativ gut mit Bus und Bahn von A nach B zu bewegen und das möglicherweise sogar auch kostengünstig ist, entlastet das das eigene Portemonnaie und man ist trotzdem zuverlässig unterwegs. Aber wenn wir daran denken, dass wir in Deutschland immer noch die Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern haben, die in kleineren Städten und in Regionen mit weniger als 100.000 Einwohnern leben und dort auf ein entsprechend schlechteres öffentliches Verkehrsangebot zurückgreifen müssen, dann ist das Auto da nach wie vor mit Abstand die erste Wahl und oft ja auch ohne so richtige Alternative, weil bei allen Dingen anderen Optionen ich sehr viel Mühe und sehr viel zusätzliche Zeit auf mich nehmen muss.
Sie haben auch mal eine Studie gemacht über das Thema Carsharing. Setzt sich das inzwischen durch? Wer nutzt das eigentlich? Oder ist das immer noch was für eher so für die Gutmenschen, die Überzeugungstäter?
Nein, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Auch hier haben wir wieder eine Stadt-Land-Situation. Also wir haben große Städte in Deutschland, wo inzwischen mehr als jeder 10. Haushalt mindestens einen Carsharing-Besitzer aufweisen kann. Zumindest jemand, der dann den Zugang hat und dort Kunde oder Mitglied ist. Also die Option steckt inzwischen leider im Augenblick nur von den Geschäftsmodellen her in den großen Städten, in vielen Taschen. Aber auch dort muss man genauer hingucken, weil viele von den Carsharing-Kunden dann so ein Carsharing-Auto doch nur relativ sporadisch nutzen. Das ist problematisch für die Betreiber, weil natürlich nur der Betrieb Geld bringt, ist aber auf der anderen Seite irgendwie so eine Art Methadon möglicherweise für ehemalige Autoabhängige, die merken, dass es ohne Auto geht oder sich auch, das wird auch oft übersehen, das findet man unter den Carsharing-Besitzern auch, auf diese Art und Weise einen günstigen Zweit- oder Drittwagen leisten. Also das eigene Auto nach wie vor im Haushalt haben, aber für bestimmte Zwecke, sei es sportlicher Freizeitnatur oder auch zu Transporten, dann eben über ihren Carsharing-Zugang günstig und spontan auf andere Möglichkeiten zugreifen können.
Also Carsharing als Methadon heißt, man meldet sein Auto ab, aber für den Fall, dass man einen Rückfall kriegt, könnte man doch nochmal fahren, oder? Wie meinen Sie das?
Genau, so ein bisschen. Man ist also irgendwie auf der sicheren Seite und entfernt sich möglicherweise langsam Schritt für Schritt zugespitzt formuliert von der alten Autoabhängigkeit, weil man merkt, aha, ich kriege meinen Alltag auch ohne diese vier Räder ganz gut gestemmt.
Das war der Meinungsforscher Robert Vollmer vom Infas-Institut in Bonn. Herzlichen Dank. Und wir gönnen uns noch einen Ausschnitt aus der Road Novel. Vor einem Jahr erschien Die trunkene Fahrt von Albrecht Selge.
Sie bretterten in die noch menschenleere Altstadt von Sterzing, über mehrere Zebrastreifen bis zum prächtigen Hotel Kaiser Maximilian, neben einem gotischen Kirchturm, wo Perger, hager und mit Pferdeschwanz, auffällig kleine Augen, karierter Strickpulli, unter dem Arm ein schwarzes Täschchen, eine Art Aktenmappe bereits auf sie wartete. Der Panda stand. Als er einsteigen wollte, bat Hibiskus ihn kurz zu warten und streckte die Hände raus, um sie abzuklopfen. Dabei wirbelte er die Asche auf und teils zurück in den Panda. Perger kniff die Augen zu und schien ein wenig zu schwanken. Dann setzte er ein Lächeln auf und stieg in den wackelnden Panda. »Puh, das stob«, nuschelte er, als er auf dem Beifahrerplatz saß, klemmte sich das Täschchen zwischen die Knie und schüttelte reihum die Hände. »Paul Gasser, ich bin heute Ihr Cicerone, Herr Professor Berger.« »Freut mich. Schöner Wagen übrigens. Ist das ein Fiat? Erinnert ein wenig an ein Klavier. Respekt, meine Herren. Sie räucherten ja bereits kräftig ein.«
HR2 Kultur, der Tag. Das Auto, eine Beziehungskiste. Wie lange wird das wohl noch so bleiben, dass wir alle auf das eigene Auto fixiert sind, das doch die meiste Zeit eigentlich nur rumsteht? Die Mobilität verändert sich rasant, vor allem in den großen Metropolen, haben wir gerade gehört. Die einen verzichten inzwischen auf das eigene Auto, wechselt zum Carsharing. Man mietet sich halt nur noch ein Auto, wenn man es braucht. Aber auch damit steht man natürlich im Zweifel im Berufsverkehr im Stau. Deshalb setzen andere inzwischen auf Fahrräder, die man nur für einzelne Strecken mietet, oder den guten alten Roller. In Berlin erlebt er gerade eine Renaissance. Auch den Roller kann man inzwischen für eine einzelne Fahrt an der Ecke mieten. Johannes Frevel hat es ausprobiert.
Mit einem kurzen elektrischen Signal antwortet der Elektroroller des Sharing-Anbieters Coop, wenn er mit Smartphone und App entriegelt wird. Coop, wie sich die Firma selbst nennt, ist im vergangenen Jahr im August gestartet. Ein kleines Berliner Start-up, hinter dem ein großer Elektrokonzern und Autozulieferer steckt, betont Julia Grote von Coop Mobility.
Bosch ist unser Investor, unser einziger Investor. Wir sind eine 100%ige Tochter von Bosch und arbeiten im Operativen eigentlich komplett eigenständig. Im Strategischen bekommen wir schon noch Guidance von unserem Investor und unserer Mutter.
Die erste halbe Stunde kostet 3, jede weitere 10 Minuten 1 Euro. Die Tagespauschale 20, die Nachtpauschale 10 Euro. So einfach wie das Tarifmodell ist auch die Anmietung. Ausweis, Führerschein, Kreditkarte und eine App auf dem Smartphone. Schon kann es losgehen.
Man sieht auch in der App den Batteriestatus des Rollers, den man gerade bucht. Das heißt also, man weiß, okay, ich möchte jetzt eine längere Tour machen, dann suche ich mir einen Roller aus, der eben eine höhere Batterieladung hat. Wenn man weiß, okay, ich will jetzt nur mal eben um die Ecke zum Kaffee mit meiner Freundin fahren,
dann reicht eben auch einer mit 30% oder 40% Batterieladung.
3 Euro für die erste halbe Stunde, das deckt erfahrungsgemäß die meisten Fahrten in der Innenstadt ab.
Die meisten Mieten sind so zwischen 15 bis 20 Minuten. Da haben wir eben auch unser Preismodell dran ausgerichtet. Eine durchschnittliche Rollerfahrt in Berlin dauert so um die 20 Minuten. Wir haben gesagt, dann legen wir die auf 30 Minuten fest, einfach um unsere Nutzer nicht zu hetzen. Und eben auch wenn dann mal eine Ampel mehr auf Rot geschaltet ist, da nicht dann gleich die große Panik ausbricht.
Ein speziell entwickelter Motor von Bosch bewegt auch die Elektroroller von UNU. Sie erinnern an eine Vespa, allerdings nur optisch. Den Rollern von UNU fehlt jedoch das Geknatter des Zweitakters. Sie fahren elektrisch. Der Ständer klappt nach oben. Ich setze mich hinten drauf und halte das Mikrofon dicht an den Motor. Die Fahrt ist fast lautlos, der Fahrtwind meist lauter als der Motor. Fußgänger hören den Roller oft nicht, dafür aber die Hupe. Der Akku befindet sich unter der Sitzbank und kann zum Laden an jeder Steckdose mit in die Wohnung genommen werden. 2013 haben sich die Gründer direkt aus der Uni ans Werk gemacht, ihren eigenen Elektroroller auf den Markt zu bringen. Weil Motorlieferant Bosch mit Coop bereits seinen eigenen Elektrorollerverleih besitzt, konzentriert sich UNU auf den Kaufmarkt. Es sind in der Regel Männer Mitte 30, die die eigene Brieftasche zücken, um einige tausend Euro für einen eigenen Elektroroller zu bezahlen.
Die einen also verzichten inzwischen freiwillig auf ihr Auto, aber was passiert mit denen, die gezwungen werden, ihr geliebtes Auto stehen zu lassen, zum Beispiel, weil man ihnen den Lappen wegnimmt, wie man so schön sagt? Das fragen wir jetzt den Verkehrspsychologen Dr. Karl-Friedrich Voss. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist das für eine Erfahrung für einen Menschen, der es gewohnt ist, jeden Tag in sein Auto einzusteigen, wenn man ihn eines Tages den Führerschein wegnimmt für ein paar Wochen oder 3 Monate?
Das ist natürlich für viele Leute ein ganz bedeutsames Erlebnis, was dann eben oft auch die Bereitschaft nach sich zieht, also doch über das eigene Verhalten nachzudenken und Veränderungen vorzunehmen, sodass man auf diese Weise vielleicht dann relativ schnell wieder in den Genuss der Fahrerlaubnis kommt.
Das heißt, Ihre Erfahrung ist, das Fahrverbot hat durchaus eine erzieherische Wirkung?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Fahrverbot mit Entziehung der Fahrerlaubnis ja, Fahrverbot also für 4 Wochen, weil das eben, wenn man eben besonders schnell gefahren ist oder besonders bei Rot über die Kreuzung gefahren ist, dazu kann ich wenig sagen. Das sind oft Dinge, die sehr, sagen wir mal, kundenfreundlich geregelt werden, indem man das Fahrverbot in den Urlaub legt und so weiter. Und da würde ich sagen, ist die Wirksamkeit eher eingeschränkt.
Was sind denn so die typischen Fälle, mit denen Sie zu tun haben? Eher der Raser und Drängler oder eher geht es um Alkohol und Drogen am Steuer?
Na, überwiegend ist natürlich Alkohol und Drogen. Aber es sind die Leute, die mit zu viel Punkten die Fahrerlaubnis verlieren, die sind also auch durchaus nennenswert vertreten. Und das sind dann meistens Leute, die ihren Führerschein verlieren, weil sie zu schnell gefahren sind.
Wie arbeiten Sie dann als Verkehrspsychologe mit diesen Leuten? Was können Sie denen beibringen, vermitteln?
Naja, zunächst mal ist es wichtig, dass Sie sich also mit den einzelnen Delikten befassen, wann und wo das passiert ist und in welchem Zusammenhang. Dann geht es darum, dass man eben versucht, die Hintergründe für dieses Verhalten zu ermitteln. Dazu gibt es Fragebogen oder eben auch, wo man sagen, Erörterung besonderer, sagen wir mal, Lebensumstände, um eben einfach eine Erklärung nicht nur für das einzelne Delikt, sondern wieder für die Wiederholung von solchen Delikten eben zu bekommen.
Und dann warten die Menschen, bis das Fahrverbot rum ist und steigen wieder ins Auto? Oder gibt es auch welche, die neue Formen der Mobilität für sich entdecken und mit dem Bus fahren?
Naja, so einfach ist das ja nicht. Also erstmal gibt es durchaus welche, die neue Formen der Mobilität entdecken, die sozusagen aus der Not eine Tugend machen und eigentlich dann mit einer gewissen Selbstbestätigung aus einer solchen Sache hervorgehen. Bei einem längeren Fahrverbot, also nach Verlust der Fahrerlaubnis, gibt es ja die Fahrerlaubnis nicht automatisch wieder, sondern man muss einen Antrag stellen und dann gibt es meistens eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Und dafür ist es wichtig, gegenüber einem Gutachter sicherzustellen, dass man in der Lage ist, künftig nicht mehr aufzufallen im Straßenverkehr.
Diese Aufgabe übernehmen Sie auch. Wie kann man Sie überzeugen?
Naja, indem man eben zeigt, also welche Mechanismen dazu führen, dass der Betreffende ein Fehlverhalten hinnimmt, indem man es also oft gar nicht so genau merkt und dann, wenn er es gemerkt hat, dass es meistens also herunterspielt, also bagatellisiert, anstatt eben selber drauf zu lernen. Das kommt also darauf an, den Betreffenden eben in der Weise die Augen zu öffnen, dass sie
sozusagen sich selbst im Wege stehen, wenn sie aus ihren Erfahrungen im Straßenverkehr lernen sollen.
Wie viel Prozent Ihrer Klienten sind einsichtig und wie hoch ist der Anteil der sinnlosen Fälle?
Also sinnlose Fälle gibt es in der Hinsicht eigentlich wenig. Ja, die meisten sind einsichtig, nur da muss man den Aufwand eben entsprechend erweitern, um eben entsprechende Erfolge zu bekommen. Also es gibt also bei Leuten, die nur fahrlässig auf Geschwindigkeitsvorschriften zum Beispiel wegen solcher Vorschriften aufgefallen sind, das lässt sich also, sagen wir mal, zu praktisch 100% machen. Während also jetzt Dinge, die jetzt bedeuten, dass die ganzen Lebensverhältnisse, sagen wir mal, in einem Ungleichgewicht bestehen, das dauert natürlich länger, weil dann der Klient eben auch mal beruflich oder auch privat etwas verändern muss, um sicherzustellen, dass er sich sein ganzes Selbstbewusstsein auch von der Straße holt, sozusagen.
Sind das dann diese Drängler und Raser, die mit der Lichthupe auf die Überholspur sind?
Also da sind sicherlich welche dabei, weil das ist ja sozusagen das Einzige, was für die von besonderer Erlebnisqualität ist, weil es sonst so zu Hause oder bei der Arbeit eben daran mangelt. Und das kann man leider immer wieder beobachten.
Kriegen Sie die Leute diszipliniert?
Ja, was heißt diszipliniert? Die müssen halt eben in dem beruflichen Bereich etwas ändern, also kontinuierlich sich betätigen und sich qualifizieren oder eben auch sonst im Bereich ihrer privaten Verhältnisse eine Stabilität erzeugen, damit eben sozusagen der Frust von dort nicht auf die Straße übertragen wird.
Bei Verkehrsdelikten sind Fahrverbote unstrittig, aber wir haben ja auch eine Diskussion darüber, ob man zum Beispiel einem Vater, der keinen Unterhalt zahlen will, den Führerschein entziehen sollte. Halten Sie das für eine gute Idee?
Nein, das ist überhaupt keine gute Idee, weil die Leute, die dafür in Betracht kämen, mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ihre Fahrerlaubnis nutzen. Es gibt welche, die also die überhaupt nicht brauchen, die würden sich freuen über so eine Strafe, und es gibt welche, die sind beruflich darauf angewiesen, dass sie damit Geld verdienen als Taxifahrer oder Busfahrer, die würden in ihrer Existenz besonders hart getroffen sein, und wegen solcher und ähnlicher Gefahren, dass das ungleichgewichtig vorgegangen wird, ist also für Dinge, die gerade außerhalb des Straßenverkehrs stattfindet, bei Experten eben als relativ unstrittig, dass das also keine brauchbare Maßnahme ist.
Aber allein die Diskussion zeigt ja schon, wie hoch der Stellenwert des Führerscheins bei uns ist. Also Lappen weg ist schlimmer als jede Geldstrafe. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
Naja, das ist also in einem Land, das mit einer hohen Bevölkerungsdichte ist nun mal die Mobilität ein ganz wichtiges Thema. Und das Auto leistet eben einen wichtigen Beitrag dazu, gerade eben im ländlichen Raum und wo es also an Alternativen mangelt. Und deswegen ist es natürlich, wollen wir sagen, nicht nur eine Möglichkeit, sich meinetwegen irgendwo im Kreis zu bewegen, sondern schon, um die wichtigen Ziele im Alltag zu erreichen.
Das war der Verkehrspsychologe Karl Friedrich Voss. Vielen Dank. Und wir setzen uns nochmal in diesen kleinen Panda, die trunkene Fahrt. Also bei dem Titel wäre ja vielleicht auch bald ein Fahrverbot fällig.
Jetzt fahren wir erstmal los, sagte Gasser. Sie werden sehen, die Bergluft wird Ihnen gut tun. Wollen Sie die Tasche nicht in den Kofferraum packen? Auf keinen Fall. Wo ist denn der Anschnallgurt? Habe ich rausgetan. Ach so? Ungute Sache, die uns der Legislativ aufgezwungen hat. Da haben Sie durchaus recht. Gurte sind gefährlich. Eine gefährliche Einbildung ist diese Anschnallerei. Wiegt einen in falscher Sicherheit, verstehe ich durchaus. Dieser Alp, festgegurtet zu sein und einen Abhang hinunterzustürzen und nicht rauszukommen, im Gurt zu hängen. Stellen Sie sich das vor. Boah. Haarsträubend. Das ist, als täte einem immer erst die zweite Nuss schmecken, sagte Hibiskus. Aber man bekommt immer nur eine. Möchten Sie ein Bonbon? Ja, gern, aber wieso Nüsse? Das war doch nur ein Vergleich. Rot oder gelb? Gelb ist Ananas, rot Granatapfel. Ist ja doll. Granatapfel bitte. Sehen Sie, schon geht's Ihnen besser. Ich sag's doch, die Bergluft. Jetzt rauchen Sie noch eine Zigarette und schon. Gute Idee. Perger zog eine Packung HB aus der Jackentasche. Wie bitte? Es gibt keinen Zigarettenanzünder? Im Ernst? Ein Auto ohne Zigarettenanzünder? Es ist ein Fiat.
Die trunkene Fahrt erschien im Rowohlt Verlag. HR2 Kultur, der Tag, das Auto, eine Beziehungskiste. Und wir werfen jetzt einen Blick auf eine ganz ferne Autokultur. Die Chinesen sind inzwischen ganz verrückt nach Autos und man erzählt uns hier, die setzen ganz auf Elektro, werden uns bald überholt haben. Das ist nicht falsch, aber auch das ist jetzt wieder so eine ganz rationale Entscheidung. Und was ist mit der Leidenschaft? Axel Dorloff.
Ein ganzes Land giert nach Autos. Es gibt rund 320 Millionen Autofahrer mit Führerschein in der Volksrepublik. Für das laufende Jahr sind knapp 30 Millionen verkaufte Neuwagen prognostiziert. China bleibt der größte Automarkt der Welt. Eine chinesische Fernsehwerbung des deutschen Autobauers Volkswagen. China ist für VW der weltweit größte Absatzmarkt. Jeder vierte VW wird in China verkauft. Volkswagen heißt auf Chinesisch Dajung. Das bedeutet so viel wie große Menschenmasse. Die beiden Schriftzeichen für Dajung kennt in China jeder. Volkswagen gilt als das Unternehmen, das vor mehr als 30 Jahren das Auto nach China gebracht hat. Noch heute spielt VW mit dem Image des Pioniers. Generell gilt das eigene Auto in China als wichtiges Statussymbol. Als Zeichen, dass man den Aufstieg geschafft hat, sagt dieser Mann aus Peking. In China repräsentiert das Auto deinen Status. Das Image eines Autos ist sehr wichtig, besonders für junge Menschen. Wenn sie zwischen einem Sportwagen und einem Van wählen müssen, werden junge Käufer immer einen Sportwagen nehmen. Solange es sich die Menschen leisten können, werden sie sich immer bessere Autos kaufen. Laut Studien sind die chinesischen Käufer bei teuren Sportwagen etwa 10 Jahre jünger als in westlichen Industrieländern. Viele der jungen chinesischen Neureichen leisten sich bereits mit Anfang 30 so ein Auto. Diesen Plan hat auch der 25-jährige Yang Cheng aus Peking. Generell ist das Image eines Autos sehr wichtig in China. Gerade junge Leute wollen ein Auto mit Charme. Wenn ich mit der Armee fertig bin, kaufe ich mir einen Sportwagen. Deutsche Hersteller haben ihr Image mit den passenden Namen auf Chinesisch noch verfeinert. BMW nennt sich Baoma, edles Pferd. Mercedes-Benz heißt Benche, schnelles Fahren. Aber Chinas Automarkt wird sich verändern. Die chinesische Regierung möchte umsteuern, weg vom Verbrennungsmotor. 5 Millionen Elektroautos sollen bis 2020 auf Chinas Straßen fahren. China will in diesem Bereich zum Marktführer werden. Auch weil sie es müssen, sagt der Automarktexperte Zhang Jilin von LMC Automotive in Shanghai. Der Grund, warum China im Bereich Elektromobilität politisch so einen Dampf macht, liegt darin, dass das Energieversorgungsproblem hier noch größer ist als in den USA. Weil China künftig alle 5 Jahre rund 200 Millionen Autos mehr auf den Straßen hat. Damit wird das Öl knapp. Auch deshalb will die chinesische Regierung Quoten für Elektroautos einführen. Die genauen Regeln sollen demnächst bekannt gegeben werden. Noch funktioniert der Markt für E-Autos in China nur bedingt. Der Markt für Elektroautos hat in China die Form einer Hantel. An den Seiten groß und in der Mitte dünn und klein. Auf der einen Seite am High-End-Markt steht Tesla mit Hightech und seinem tollen Image. Am anderen Ende liegt der Billigmarkt mit Autopreisen unter 10.000 Euro. Auch wenn es für die Neuanmeldung eines Elektroautos problemlos Nummernschilder gibt, chinesische Kunden kaufen noch lieber Verbrennungsmotoren. Und dabei gerne deutsche Hersteller. Die erzielen bis zu 40% ihrer Gewinne im chinesischen Markt. Und der Nachholbedarf ist in China weiter riesig. Die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohner ist immer noch deutlich niedriger als in Deutschland oder den USA.
China also hat noch einen großen Aufholbedarf, aber es will schon bald zum Marktführer im Bereich der Elektroautos werden. Schauen wir zurück nach Deutschland. Mit welcher Entwicklung können wir hier rechnen? Lukas Minich ist Mobilitätsexperte am Öko-Institut Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Beim Thema Auto haben wir gehört, geht es eben nicht nur um Vernunft. Es ist ein sehr emotionales Thema. Am Anfang der Sendung haben wir zum Beispiel diesen Sound des 12-Zylinder eines Ferrari gehört. Und dieses Geräusch löst bei allen Ferrari-Fans echte Glücksgefühle aus. Können Sie sich vorstellen, dass das Summen eines Elektroautos eines Tages ähnliche Gefühle auslöst?
Ja, ich denke, man muss da ja nicht unbedingt in die Zukunft gucken. Wir haben ja jetzt gerade auch in dem Bericht schon gehört, es gibt natürlich auch heute schon die Modelle, wo wir jetzt auch, wenn wir uns in der Praxis mit Elektromobilität beschäftigen, auch das Leuchten in den Augen praktisch vermittelt bekommen, also wo das Fahren auch Spaß macht. Also auch bei Elektrofahrzeugen kann das funktionieren. Das ist natürlich die Frage, sind das die Fahrzeuge, wo es in Zukunft dann hingehen soll, die teuren Oberklassefahrzeuge mit sehr großen Batterien, wo man dann das gleiche, die gleiche Performance hat, die gleiche Reichweite wie bei einem bisherigen Fahrzeug, wo es viel dann um Leistung, um Beschleunigung und so weiter geht. Die Fahrzeuge sind es heute, die eben das schon schaffen, sage ich mal. In Zukunft wird sicherlich auch dahin gehen müssen, dass man einfach rationaler auf das Thema guckt.
Aber ich will nochmal bei den Emotionen bleiben. Also was ist es bei einem Elektroauto, das dieses Leuchten in den Augen auslösen kann?
Ja, ich denke, also wie gesagt, das ist oft das Thema dann Beschleunigung, ohne dass man viel davon mitbekommt, ist man schnell auf einem hohen Tempo, weil der Elektromotor eben dieses schnellere Beschleunigungsvermögen hat. Es ist aber ganz viel dann eben auch, dass eben doch Beschaffungskriterien oder Entscheidungskriterien beim Auto inzwischen eben nicht mehr nur die klassischen sind, sondern wir kriegen es ganz viel mit, auch im gewerblichen Bereich, mit dem wir uns viel beschäftigen, dass eben die Umweltkriterien, die Emissionen doch eine viel stärkere Rolle spielen. Wenn man das Gefühl hat, hier, ich habe da jetzt einfach ein Produkt, was eben nicht so schädlich ist für die Umwelt, dann ist das ja auch in der Lage, ein Glücksgefühl zu vermitteln.
Das heißt, Sie setzen darauf, dass man sich moralisch gut fühlt, wenn man ein Elektroauto kauft. Das ist ja ein Gefühl.
Das ist ein Gefühl, natürlich. Wir plädieren natürlich schon jetzt auch als Forschungsinstitut dafür, dass man einfach einen rationaleren Blick auf die Sache wirft. Und da gucke ich mir dann eben doch erst rational einfach mal an, was ist denn das, was die Fahrzeuge leisten müssen. Es sind einfach sehr viele Wege, die weit unter 100 Kilometer sind. Und da ist eben auch ein Elektroauto, auch mit einer nicht so ganz großen Reichweite, auch in der Lage, diese Leistung einfach zu erbringen. Und da geht es eben darum, dass man dann vielleicht wegkommen muss von dem Fahrzeug, was alles kann, mit dem ich auch spontan mal eben 500 Kilometer fahren kann. Das ist das, was wir kennen. Das ist eben so. Wir sind Gewohnheitstiere. Das ist unsere Referenz, dieses konventionelle Verbrennerfahrzeug. In Zukunft wird es sicherlich dahin gehen oder muss es dahin gehen, dass man einfach bedarfsgerecht auf einen Pool von Fahrzeugen zugreifen kann. Und dann habe ich eben das kleine, leichte Elektrofahrzeug für die Stadt mit keiner großen Reichweite, was in der Herstellung nicht so große ökologische Auswirkungen hat durch die kleinere Batterie. Das nutze ich für die kurzen Strecken. Und dann kann ich eben zurückgreifen auch auf einen bestimmten Anteil von Fahrzeugen, die dann eben größer sind, komfortabler, größere Reichweite, die ich dann für die längeren Strecken nutzen kann.
Also der Anteil der Elektroautos liegt bei uns zurzeit unter 1%. Er könnte schon wesentlich höher sein. Ich vermute mal, das ist das, was Sie ansprechen. Die Hürde des Käufers ist eben so diese Angst, ich bin unterwegs und die Batterie ist leer, es gibt keine Steckdose weit und breit. Ist diese Sorge berechtigt?
Also wie gesagt, wir beschäftigen uns relativ viel mit dem gewerblichen Verkehr. Da sieht man eigentlich dann ganz gut diese Unterschiede. Also da gibt es dann einerseits so diese Poolfahrzeuge, auf die eben die Mitarbeiter in einem Unternehmen zugreifen können, die sie ganz gelegentlich dann mal nutzen. Und da merkt man, da sind dann die Vorbehalte groß. Da habe ich dann noch die Auswahl, kann mich auch für das konventionelle Fahrzeug entscheiden und dann entscheide ich mich eben für das, was ich kenne und denke mir, ja, nachher stehe ich dann eben doch am Rand der Autobahn, der Akku ist leer. Auf der anderen Seite gibt es dann die Dienstwagen, also die Fahrzeuge, die einer Person zugeordnet sind und die auch fürs Private genutzt werden. Und die Nutzer sind dann praktisch auch gezwungen auf eine Weise, sich mit dem Fahrzeug auseinanderzusetzen. Sie lernen das dann kennen, dann gibt es eine kurze Eingewöhnungsphase und dann sind die meistens nach relativ kurzer Zeit dann relativ entspannt, weil sie einfach wissen, wie weit sie kommen und einfach diese Angst dann eben, also dieses emotionale Thema dann eben doch eine rationale Seite bekommt und man kann es dann einfach einschätzen und kann damit seinen Alltag ganz normal gestalten.
Das heißt, wer den Automarkt in Deutschland verändern will, der muss vor allem eben an diese Dienstwagen ran. Die meisten neu verkauften Wagen sind eben Firmenwagen, vom Handwerker bis zum Topmanager. Aber da ist ja nun auch die Hemmschwelle auch sehr groß, dass man da einsteigt in so einen Elektrowagen als Dienstwagen. Wie wollen Sie das ändern?
Ja, also das ist in der Tat so. Also wir haben da einfach eine große Lenkungswirkung dann auch. Also dadurch, dass so viele Fahrzeuge gewerblich zugelassen werden, entscheidet das sehr stark darüber, was dann nachher auch als Zweitwagen dann, also in der Zweitnutzung dann auch privat genutzt wird. Da ist eben die Frage, ist das, was wir so als Referenz kennen, dieser konventionelle Dienstwagen, ist das gesellschaftlich gewollt? Also das ist sehr vorteilhaft für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer, so einen Dienstwagen zu stellen. Es gibt da steuerliche Vorteile. Es ist im Prinzip noch so, je größer das Fahrzeug, desto besser dann für beide Seiten. Es ist oft eine unbegrenzte Nutzung, auch privat möglich. Und das ist eben dann einfach, also wenn ich diesen Dienstwagen habe, dann bin ich einfach auch dumm, wenn ich ihn nicht nutze, weil ich habe einfach so eine bequeme, einfache, billige Mobilitätslösung, die immer vor meiner Tür steht, und dann das verführt natürlich dazu, den dann auch wirklich für jeden Weg zu nutzen. Und da wird auch in anderen Ländern anders mit umgegangen steuerlich, dass es eben eine Nutzungskomponente gibt dann in der Besteuerung, dass die Besteuerung sich auch nach dem CO2-Ausstoß richtet und dann wenn das einfach nicht mehr so attraktiv ist, dann kommt eben stärker auch dann sicherlich die Überlegung auf, was kann ich denn stattdessen machen? Und da gibt es auch Lösungen, da gibt es auch sehr bequeme Lösungen inzwischen. Also Firmen stellen zum Beispiel ein Mobilitätsbudget zur Verfügung anstelle des Dienstwagens oder als Alternative zum Dienstwagen. Das heißt, ich kann mir eine Bahncard von diesem Geld besorgen, ich kann mich bei bestimmten Sharing-Systemen anmelden, ich kann die Poolfahrzeuge des Unternehmens auch privat nutzen oder eben für meinen Weg zur Arbeit dann mal nutzen. Also man hebt so ein bisschen diese Grenzen auf und geht weg von diesem starren Dienstwagen.
Setzt voraus, dass man einfach mehr nachdenkt. Für kurze Wagen nämlich das eine Auto, für die lange Fahrten ein anderes oder die Bahn. Also man muss einfach flexibler werden.
Genau, aber da, wo wir jetzt wieder, wenn wir zum Thema Emotionen sprechen, wir kriegen dann durchaus mit, auch dass auch das dann auf eine Weise Emotionen auslösen kann. Man kriegt auch die Mitarbeiter mit, die dann ganz begeistert sind davon und die sich auch einfach irgendwie als Vorreiter fühlen und die Spaß daran haben, jetzt eben ihre Mobilität anders zu gestalten und dann das Ganze eben per Smartphone zu machen. Das wird ja in Zukunft noch viel mehr kommen. Wenn wir automatisiertes Fahren haben, dann fährt eben das Fahrzeug dann einfach direkt vor der Tür vor, das Sharing-Fahrzeug. Und ich mache mich da ja auf eine Weise auch frei. Das kriegen wir eben auch mit.
Lukas Minich.
Ich habe jetzt nicht mehr diesen sehr teuren Gegenstand, der da draußen irgendwo auf der Straße steht und um den ich mich ständig kümmern muss, sondern ich kann einfach wirklich flexibel auf verschiedene Möglichkeiten zugreifen.
Das war der Tag für heute. Lukas Minich, vielen Dank. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.
Ebenfalls, danke.